Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. Das Konklave von Würzburg, sozusagen, darüber berichten wir in dieser Sendung. Kardinal Walter Kasper erläuterte in Hamburg, wieso noch kein gemeinsames Abendmahl mit Protestanten möglich ist. Auch erfahren wir mehr über die 50. Fastenaktion von Miserior und die Gründe, weshalb das Hilfswerk diese Aktion in Südafrika gestartet hat. In Athen wird ein neuer orthodoxer Erzbischof eingesetzt, der Deutsch spricht und die katholische Kirche gut kennt. Und Clemens Menneken kennt das Aktuelle vom Tag, hier die Nachrichten.
Kardinal Carlo Maria Martini wünscht sich mehr Bemühen um Liebe zum jüdischen Volk. Es reiche nicht, einfach nur jedes antisemitische Gefühl zu vermeiden, so der Alterzbischof von Mailand. Man muss dahin kommen, dass man das jüdische Volk mit all seinen Lebens- und Kulturäußerungen liebt. Italien wird derzeit von einer Welle antisemitischer Vorfälle heimgesucht. Osttimors Präsident José Ramos Horta ist bei einem Attentat schwer verletzt worden. Bei einem Putschversuch schossen Rebellen in der Hauptstadt Dili auf den Politiker und Friedensnobelpreisträger. Sein Gesundheitszustand wird als kritisch, aber derzeit stabil beschrieben. Wenige Tage vor der ersten Bundestagsdebatte über eine Reform des Stammzellgesetzes bekräftigt der evangelische Bischof Wolfgang Huber seine Haltung. Er trete weiter für eine Verschiebung des Stichtags ein, weil er fürchte, dass eine zu starre Haltung einer viel weitergehenden Liberalisierung Vorschub leistet. Massive Einwände an der Linie Hubers kamen von katholischen Kirchenvertretern, aber auch von mehreren evangelischen Bischöfen in Deutschland. Deutsche und polnische Bischöfe suchen neue Wege zur engeren Zusammenarbeit. Dazu trafen sich jetzt in Warschau die Sekretäre ihrer beiden Bischofskonferenzen. Unter anderem geht es darum, gemeinsame Standpunkte in Fragen zu finden, die das Verhältnis zwischen beiden Ländern belasten. Der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Jesuitenpater Hans Langendörfer, sprach von einem Konsens, was das sogenannte Zentrum gegen Vertreibungen betreffe. Die Kirche in Kuba ist nach dem Papstbesuch vor 10 Jahren in der Öffentlichkeit nicht zu zaghaft aufgetreten. Das hat der Kardinal von Havanna, Kardinal Jaime Ortega, mit Blick auf entsprechende Kritik erklärt.
Das waren die Nachrichten. In Würzburg begann an diesem Montag die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Hauch von Konklave liegt aber am Dienstag über dem Kloster Himmelspforten bei Würzburg, auch wenn kein weißer Rauch aus dem Schornstein aufsteigen wird. Die deutschen Bischöfe wählen einen neuen Chef. Für die katholische Kirche ein tiefer Einschnitt. Nach fast 21 Jahren hatte der bisherige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, Mitte Januar wegen lebensgefährlicher Herzrhythmusstörungen seinen Rücktritt angekündigt. Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
Vor 160 Jahren trafen sich die deutschen Bischöfe zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Würzburg. Die Universitätsstadt hat die größte Kirchturmdichte ganz Bayerns. Die Main- und Wein-Franken-Metropole kann guten Gewissens katholisch genannt werden. Ein Heimspiel also für die derzeit 69 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Die Wahl des Nachfolgers von Kardinal Karl Lehmann ist laut Tagesordnung für Dienstag vorgesehen. Gewählt wird in geheimer Abstimmung. Passives Wahlrecht haben allerdings nur die Diözesanen, nicht die Weihbischöfe. Zur Wahl stehen der Vorsitzende, der Sekretär und dessen Stellvertreter. Der Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff bleibt demnach als stellvertretender Vorsitzender weiter im Amt. Hauptthema der Beratungen ist das Thema Ehe und Familie. Für Mittwoch ist ein Studientag geplant. Die Diskussionen passen in die politische Landschaft, diskutiert doch auch die Koalition in Berlin einmal mehr über das Kindergeld.
Der scheidende Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, hat Bilanz gezogen. 21 Jahre war er im Amt. Herausragend für ihn die Wiedervereinigung und Erfolge bei der Ökumene. Unsere Korrespondentin vor Ort, Birgit Pottler, kennt weitere Einzelheiten.
21 Seiten umfasste der dazu vorgelegte schriftliche Bericht.
Ich mag das Wort Bilanz in dieser Stelle nicht. Wir sind kein Konzern, der innerhalb einer bestimmten Zeit auf Planung hin soll und haben vorweist.
So Lehmann zum Auftakt der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz im großen Saal des Exerzitienhauses Himmelspforten, in dem er bis Donnerstagnachmittag die Vollversammlung leiten wird. Die Berichterstattung der Medien hatte Lehmann wohl verfolgt.
Ich möchte auch nicht von einer Ära reden. Das kann man erst später aus größerem Abstand vielleicht sehen, in was für größere Abschnitte sich das einfügt. Jedenfalls kann es nicht meine Aufgabe sein. Auf der großen Strecke der Geschichte der Kirche ist das eine winzige Wegstrecke.
Lehmann erläuterte Struktur und Aufgabe seines Amtes. Der Vorsitzende sei unus inter pares, einer unter Gleichrangigen. Konkret nach seinen wichtigsten Erfahrungen gefragt, antwortet er überlegt und fast zögernd.
Also ich weiß da gar nicht so leicht eine Antwort. Die meisten sagen ja die ganze Zeit der Auseinandersetzung um die Schwangerschaftskonfliktberatung. Die war sicher belastend und der Entscheid am Ende auch schmerzlich. Trotzdem war mir immer klar, dass man Fragen an uns stellen kann, dass man unser Modell, das ja in der deutschen Rechtskultur auch Wurzeln hat, nicht so leicht von außen versteht. War auch klar, dass wir nicht entscheiden. Ich habe diese Zeit gut in Erinnerung, trotz des schmerzlichen Ausgangs, weil ich von Johannes Paul II. Und auch dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, dem heutigen Papst Benedikt, immer mit großer Bereitschaft angehört worden bin.
Lehmann verwies auf die Ökumene, zu der es keine Alternative gebe. Über derzeitige Wachstumskrisen komme man hinweg. Seine wichtigsten Themen waren der Lebensschutz und der Kontakt zur Welt. Er sei weniger in der Welt umhergereist, wollte aber immer in Kirche und Gesellschaft in Deutschland präsent sein.
Eigentlich darf man keinen Ort meiden, der im Bereich von Kultur und Wissenschaft und Technik ist. Und die Leute rufen viel mehr nach uns, als wir uns zutrauen.
18 Videokameras, ebenso viele Mikrofone und ein gutes Dutzend Fotoobjektive waren auf Lehmann gerichtet bei seinem Knappen.
Zum Schluss, das war's. Jetzt soll das ein anderer machen. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe, wenn ich so rückschaue, das hauptsächlich als Aufgabe der Inspiration und Moderation gesehen.
Lehmann bleibt Bischof von Mainz und will sich weiterhin nützlich machen. Seinen langen Dienst, den er, das betont er mehrmals, nie alleine hätte vollbringen können.
Und möchte diesen Dienst gerne einem neuen Vorsitzenden übergeben, dem ich Gottes reichen Segen für Leib und Seele wünsche.
Aus Würzburg, Birgit Pottler.
Wir bleiben in Deutschland, wechseln aber Bundesland und gehen nach Hamburg. Dort wurde klar, dass auch beim nächsten ökumenischen Kirchentag im bayerischen München kein gemeinsames Abendmahl von Katholiken und Protestanten geben wird. Das hat nämlich Kardinal Walter Kasper, der im Vatikan für ökumenische Fragen zuständig ist, bei einem Besuch in der norddeutschen Metropole bekräftigt. Daniel Kaiser berichtet.
Man dürfe Unterschiede nicht einfach wegwischen. Und diese Unterschiede gäbe es eben noch, unterstrich Kasper.
Für uns Katholiken ist sozusagen die Amtsfrage, das priesterliche Amt, ein integrierender Teil des Abendmahlsverständnisses. Und dass wir in der Amtsfrage momentan leider noch nicht so weit sind, dass wir einen Durchbruch erzielt haben, ist das ausgeschlossen.
Der Kardinal hofft, dass es beim Kirchentag nicht, wie damals in Berlin, trotzdem zu gemeinsamen Eucharistiefeiern kommt. Das habe der Ökumene eher geschadet. Das Bild von der offenen Basis und den verstockten Kirchenführern stimme nicht, meint Kasper. Auch an der Spitze der Kirchen ist die Atmosphäre freundschaftlich.
Es klappt oben auch ganz gut. Da ist ein herzliches Einvernehmen und eine Zusammenarbeit da. Das hat sich inzwischen eine solche Vertrautheit eingestellt. Das ist dort genauso wie an der Basis.
Und Kasper ermuntert auch die Gemeinden, mehr Ökumene zu betreiben. Der Kardinal sieht da auch an der Basis noch erhebliche Defizite.
Wenn alle an der Basis alles das schon mal tun würden, was offiziell möglich ist und auch offiziell gewünscht wird, dann wären wir schon ein ganz schönes Stück weiter. Es ist nicht nur so, die Basis geht voran, oben die Bremsen. Es gibt auch Bremser und erhebliche Bremser an der Basis.
Gerade in Norddeutschland funktioniert die Ökumene eigentlich sehr gut. Da wirken dann Aussagen aus dem Vatikan, die evangelische Kirche sei keine Kirche, als Rückschlag, als Affront. Kardinal Kasper rät zur Besonnenheit.
Aber vielleicht darf ich doch in aller Bescheidenheit auch darauf hinweisen, dass es von der EKD in den letzten paar Jahren ein paar Dokumente gegeben hat, die auch nicht so freundlich jetzt nur von uns gesprochen haben. Gut, das hat uns auch nicht gefallen, aber hat man das auch wieder nicht so hoch gespielt. Also man muss über solche Dinge doch, glaube ich, auch wieder hinwegkommen.
Nicht interkonfessionelle Streitigkeiten dürften die Ökumene bestimmen, sondern die Auseinandersetzung mit der säkularisierten Welt. Sie müsse die christlichen Konfessionen einen. Gerade hier, Kasper nannte Westeuropa ein Sorgenkind.
Ich kann Ihnen sagen, wenn ich dort rumkomme, in Asien und in Afrika schüttelt man über Westeuropa den Kopf. Das ist denen unvorstellbar, eine Kultur, die nicht letztlich religiös verwurzelt ist. Das ist ja mit ein Teil der Verachtung vieler Muslime für den Westen.
Kardinal Kasper zeichnet ein optimistisches Bild von der Ökumene, auch wenn sie mit Orthodoxen oder den Protestanten in Amerika oft leichter fällt als im Mutterland der Reformation. Kasper ist ein Versöhner. Im März wird er 75. Er hat dem Papst bereits formal seinen Rücktritt angeboten. Man spürt aber, er will noch weitermachen.
Den Brief habe ich geschrieben. Ich habe bisher noch keine Antwort des Heiligen Vaters erhalten. Und jetzt warte ich da getrost bis zu meinem Geburtstag, der bald kommt. Wie es die Antwort sein wird, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich noch ein bisschen bleiben muss.
Wir bleiben beim Thema Ökumene. Hieronymus Liapis, bisher Metropolit von Theben, ist neuer Erzbischof von Athen und damit Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Griechenland. Er wurde am Donnerstag in Athen zum Nachfolger des Ende Januar gestorbenen Erzbischof Chrysostodoulos Paraskevaidis gewählt. Hieronymus erhielt im zweiten Wahlgang 45 von 74 Stimmen. In Griechenland sind 97% der Bevölkerung orthodox. Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
Das neue Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche und Erzbischof von Athen, Erzbischof Hieronymus, wird am kommenden Samstag ins Amt eingeführt werden. Hieronymus spricht Deutsch und pflegt eine langjährige Beziehung mit der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Athen. Das bestätigt deren Seelsorger Pfarrer Hans Brabeck.
Der neue Erzbischof hat durch seine Studien in Graz, München und Regensburg unsere katholische Kirche gut kennenlernen können. Er hat viele Kontakte mit Katholiken aus unseren deutschsprachigen Heimatländern. Bevor er Priester wurde, hat er als Philologe an einer katholischen Schule in Athen unterrichtet. Er kennt somit seit Jahrzehnten die katholische Kirche nicht nur vom Hörensagen. Das alles wird sich positiv auswirken auf eine behutsame ökumenische Weiterentwicklung der Beziehungen unserer Kirchen.
Das neue Oberhaupt der Orthodoxen in Griechenland ist nach Einschätzung von Beobachtern volksnah und ökumenisch eingestellt. Das bestätigt auch Pfarrer Brabeck.
So wie ich erfahren konnte, haben sich die orthodoxen Gläubigen von Athen gefreut, dass sie einen demütigen, gebildeten, einen spirituellen und pastoral erfahrenen Erzbischof erhalten haben. Ich denke, ähnlich der kirchlichen Situation in den übrigen europäischen Ländern muss sich auch die orthodoxe Kirche Griechenlands mit den Problemen des Säkularismus und des Konsumismus auseinandersetzen. In dieser Situation ist ganz gewiss die Führung und die Wegbegleitung der Hirten angesagt.
Erzbischof Hieronymus Johannes Liapis stand dem verstorbenen Patriarchen Christodoulos sehr nahe, der zu den angesehensten Persönlichkeiten des Landes gehörte und maßgeblich zur Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Vatikan und der griechisch-orthodoxen Kirche beigetragen hatte.
Durch den Besuch des Heiligen Vaters Papst Johannes Paul II. Im Jahre 2001 sind die Beziehungen zwischen Orthodoxen und Katholiken in diesem Land wirklich besser geworden. Das hat einen großen Eindruck hinterlassen, als Papst Johannes Paul II. Hier Athen besuchte. Die Menschen haben unseren Heiligen Vater in seiner schon doch deutlich zu erkennenden Krankheit erlebt. Und viele Orthodoxe sind auch von Mitleid gerührt worden. Und die Begegnungen, die dann folgten während dieses Besuches, haben einen positiven Eindruck hier im ganzen Land hinterlassen. Und wir können sagen, seit diesem Besuch sind die Beziehungen wirklich besser geworden. Und ich persönlich kann in diesen 20 Jahren, die ich hier bin, in der deutschsprachigen katholischen Pfarrei, kann auf gute, positive Erlebnisse zurückblicken. Vor allem in den Begegnungen, die ich hatte in den verschiedenen Klöstern dieses Landes mit Mönchen und Nonnen und Priestern und auch eben die Begegnungen, die ich haben konnte, erleben durfte mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel.
Die globale Armut kann nur durch die enge Zusammenarbeit der Kirchen weltweit bekämpft werden. Das gab das bischöfliche Hilfswerk Miserior zum Abschluss einer Konferenz von Bischöfen der Weltkirche und Miserior-Partnern im südafrikanischen Johannesburg am Wochenende bekannt. Das Hilfswerk startete am Sonntag in Südafrika die 50. Fastenaktion. Die katholische Kirche in Deutschland eröffnete die Fastenaktion gleichzeitig mit einem Gottesdienst im Fuldaer Dom. Clemens Menniken kennt weitere Einzelheiten.
Tausende Menschen nahmen an der Heiligen Messe in Soweto in und vor der Regina Mundi Kirche teil. Darunter Kardinäle und Bischöfe aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Zu Ehren des Deutschen Hilfswerks wurde der Gottesdienst organisiert. Miserior-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon freut sich, dass die Fastenaktion in einem Partnerland eröffnet wird.
Der Ort, an dem wir die Fastenaktion feierlich eröffnen, die Kirche Regina Mundi in Soweto, ist ein sehr symbolträchtiger Ort. Dort haben sich Schüler in die Kirche geflüchtet, als sie von der Polizei bedrängt und auch beschossen worden sind im Zuge der Proteste damals gegen das Apartheid-Regime. Und Miserior hat genau vor 25 Jahren das Thema Apartheid unter dem Leitwort Ich will Mensch sein aufgegriffen und ist damit sehr auch politisch ins Kreuzfeuer geraten in Deutschland.
Zugleich feierte das in Aachen ansässige bischöfliche Hilfswerk Miserior unter dem Leitwort Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen sein 50-jähriges Bestehen.
Wir gehen zum ersten Mal aus Deutschland heraus in diesem Jubiläumsjahr und wir gehen nach Südafrika, um ein Stück auch deutlich zu machen, dass Miserior eigentlich Wurzeln überall hat. Also wir sind nicht nur eine deutsche Bewegung, sondern haben eben auch ein internationales Bein, einen internationalen Teil unserer Identität. Und das drückt sich eben in Südafrika jetzt aus.
Das Leitwort wurde deshalb gewählt,
weil sich für uns der Zorn, und den könnte man ja fast als heiligen Zorn bezeichnen, über die Ungerechtigkeit in der Welt, über Armut und Elend nicht trennen lässt von der Liebe zu den Armen.
Zelebriert wurde der Gottesdienst in Soweto vom Johannesburger Erzbischof Buti Josef Tiagale und Miserior-Bischof Werner Thyssen. Ob in Zukunft die Fastenaktion wiederum im Ausland eröffnet wird, ist eher unwahrscheinlich, meint Miserior-Geschäftsführer Bröckelmann-Simon.
Wir werden natürlich nicht in jedem Jahr wieder in dieser Weise Geburtstag feiern können und wollen, aber wir lernen aus den Erfahrungen hier jetzt, dass es auch für die Kirchen im Süden sehr wichtig ist, dass Miserior zu ihnen kommt. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir auch in Zukunft immer wieder einmal eine Fastenaktion auch im Ausland, in Lateinamerika oder in Asien oder in Afrika eröffnen.
Und damit endet Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich von Ihnen Mario Galgano. Zum Schluss noch ein Gedanke von Papst Benedikt XVI. Aus der Generalaudienz vom 15. November 2006. Gerade in unserer menschlichen Schwachheit, in unserer Unfähigkeit zu beten, wird der Heilige Geist zur Seele unseres Betens. Und wenn wir uns für sein mächtiges Wirken öffnen, führt er uns in das göttliche Leben ein. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.